Moin und hallo zu einer neuen Folge ABCDE HR.
Dem HR Business Podcast mit Insights von A bis Z.
Mit deinen Hosts Michelle Steinmetz
und Leonie Peters.
Wir wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Ja, da sind wir wieder bei ABCDHR und ich muss ehrlich sagen, der Start heute lief irgendwie alles andere als geplant. Also wie jede Woche wollten wir heute wieder ganz normal starten, aber ich musste natürlich erstmal meinen gesamten Kaffee über meine Tastatur verteilen, deswegen hat es tatsächlich dann doch noch ein bisschen gedauert, aber wir sind jetzt endlich am Start und nehmen für euch auf. Also Leonie, worum soll es heute gehen?
Erstmal, ich wünschte, wir hätten das aufgenommen für die Outtakes. Das wäre perfekt gewesen. Aber naja, letzte Folge hatten wir ja den Buchstaben C für Corporate Influencing. Das ist eine sehr empfehlenswerte Folge, also hört nochmal rein, falls ihr die noch nicht gehört habt.
Ja, aber diese Folge haben wir den Buchstaben D vor uns.
Und knapper hätte die Abstimmung auf LinkedIn auch nicht sein können. Also zum Zeitpunkt, wo wir uns für das Thema entschieden haben, weil wir müssen ja irgendwann sagen, okay, das Thema ist es, damit wir auch noch Zeit für die Recherche haben. Da lag Diversity Management leicht vorne.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal reinschauen würden, könnte ich mir auch vorstellen, dass digitale HR-Transformation auch ganz knapp da sein könnte, vielleicht sogar überholt haben könnte.
Ja, aber also wir haben zur Not ja immer noch Staffel 2, wo wir das Alphabet wahrscheinlich dann nochmal durchgehen. Und da können wir das Thema ja nochmal behandeln.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber heute soll es dann erstmal um Diversity Management gehen.
Okay, aber adressieren wir erstmal den weißen Elefanten im Raum. Wir sind zwei weiße Cis-Frauen aus guten wirtschaftlichen Verhältnissen, mit akademischem Hintergrund und zahlreichen Privilegien. Und nun sitzen wir hier und sprechen über Diversität. Michelle, dürfen wir das überhaupt?
Ja, auf jeden Fall, Leonie, das sollten wir sogar, weil gerade als Menschen mit Privilegien sollten wir uns damit beschäftigen und das auch ausnutzen, unsere Privilegien und Plattformen nutzen, um Diversität zum Thema zu machen. Also ich sag's ja so aus meiner Perspektive, für mich war das Thema immer so super selbstverständlich. Also ich habe da nie irgendwie mich groß mit beschäftigen müssen, weil es für mich einfach klar war in der Gesellschaft. Aber ich musste einfach feststellen, es ist weitaus mehr. Diversität bedeutet weitaus mehr als beispielsweise Vielfalt in der Nationalität oder. Es ist weitaus mehr, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge vor allem lernen durfte. Wie ist es bei dir?
Also für mich ist es einfach ein absolutes Herzensthema. Also ich war diese Woche zum Beispiel noch bei einem Event der Initiative Welcoming Out. Da ging es um die LGBTQ+-Community. Nächste Woche bin ich bei der Handelskammer Hamburg bei einem Event zum Thema Standort Faktor Vielfalt. Es ist also einfach ein Thema, was Unternehmen beschäftigt und auch beschäftigen sollte. Und wie das ganze Thema in Unternehmen aussieht, wollen wir uns heute anschauen. Also Michelle, wie gehen wir vor?
Ja, ich würde sagen, wie immer starten wir mit einer kleinen Begriffsdefinition, machen dann einen Exkurs zur Diversitätsdimension, ordnen das Ganze in die HR-Welt ein und fragen natürlich auch nach, was ist Diversity Management eigentlich?
Danach gucken wir uns natürlich an, wofür macht man das Ganze? Also was ist der Nutzen von Diversity Management? Und wie können Unternehmen vorgehen, um ein Diversity Management ja umzusetzen, aufzubauen, zu aktivieren? Und da haben wir auch ein paar kleine Beispiele für euch, also Beispielmaßnahmen. Und zum Schluss haben wir wie immer einen Experten-Talk, oder Expertinnen-Talk in diesem Fall. Nämlich die Nathalie Marie Perez-Sievers kommt da zu Besuch und erzählt uns aus ihrer Arbeit als Diversity-Beraterin.
Okay, dann starten wir erstmal mit der Begriffsdefinition. Also ich hatte es ja am Anfang schon mal angesprochen, für mich war immer so der Begriff Diversity, Diversität immer so im Raum. Aber es wird auch immer, immer häufiger über den Begriff DEIB gesprochen. Also das ganze ausgefüllte Kürzel heißt Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Aber was bedeuten die Begriffe überhaupt?
Also wie du schon gesagt hast, Diversity ist ja der Begriff, der so am bekanntesten ist. Und das beschreibt einfach die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben. Also einfach die Existenz von Unterschiedlichkeiten. Das ist auch was, das existiert einfach, da können wir uns nicht gegen wehren. Also Diversität ist da in der Gesellschaft. Und wenn wir uns den Begriff Equity angucken, das bedeutet quasi die Gleichstellung im Angesicht von Ungleichheiten. Und es geht halt darum, durch bestimmte Maßnahmen gleiche Chancen zu kreieren. Aber Achtung, Equity ist nicht dasselbe wie Equality. Es gibt da irgendwie so dieses Beispielbild mit so drei Personen hinter einem Zaun und die sind alle, ja, haben unterschiedliche Größen. Und wenn man den allen den gleichen Kasten gibt, um draufzustehen, um hinter den Zaun zu gucken, da hat die kleinere Person immer noch einen Nachteil und kommt nicht über den Zaun drüber. Wenn wir jetzt aber gucken, wir geben der kleineren Person zwei Kisten statt nur eine und der größten Person vielleicht gar keine Kiste, weil die kann eh schon über den Zaun gucken, dann sprechen wir hier von Equity, weil wir passen die Maßnahmen so an, dass alle über den Zaun gucken können.
Das ist auf jeden Fall ein super, super schönes Beispiel. Inclusion, ja, da geht es vor allem darum, die Teilhabe, also die Möglichkeit, dass jede Person befähigt ist, sich aktiv einzubringen. Das heißt, man muss Barrieren abbauen und auch Diskriminierungen abbauen. Und zuletzt haben wir Belonging. Das beschreibt im Großen und Ganzen die Zugehörigkeit. Also es ist insgesamt super gefühlsbetont und auch sehr, sehr individuell. Aber es sind eben Maßnahmen, damit Leute sich wirklich wohlfühlen und vor allem auch respektiert fühlen. Und man kann das Ganze so ein bisschen als Ergebnis, ja, des Gesamtbildes betrachten, wenn eben alle anderen Bereiche gut umgesetzt wurden.
So, jetzt machen wir einen kleinen Exkurs in die Diversitätsdimension, damit wir einmal klären, was fällt denn alles unter das Thema Diversität? Und da orientieren wir uns an den Diversitätsdimensionen der Charta der Vielfalt. Das ist eine Initiative, wo Unternehmen unterschreiben können, um sich ja zu Diversität zu committen. Und die Charta der Vielfalt nennt die folgenden Dimensionen. Einmal das Alter, die ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten. Darunter fallen zum Beispiel auch das Thema Behinderung und Neurodivergenz. Dann haben wir Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und die soziale Herkunft.
Ja, werden Menschen wegen dieser Merkmale, die Leonie eben genannt hat, ausgeschlossen, benachteiligt oder auch persönlichkeitsverletzend behandelt, spricht man von Diskriminierung. Und dabei ist es auch völlig egal, ob es vorsätzlich passiert oder im Endeffekt unbewusst.
Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir unser Verhalten stetig reflektieren. Denn wir sind uns vieler Verhaltensweisen und Einstellungen, die wir haben, nicht wirklich bewusst. Und hier spricht man auch oft vom Unconscious Bias.
Und da wir natürlich eine Kombination aus den verschiedenen Diversitätsdimensionen darstellen, müssen wir Diversität und Diskriminierung intersektional betrachten. Intersektionalität ist das Zusammenspiel verschiedener Unterdrückungsmechanismen, die sich gegebenenfalls untereinander verstärken oder auch beeinflussen.
Hier haben wir auch ein kleines Beispiel für euch. Zum Beispiel erlebt eine BIPOC-Frau, also BIPOC ist eine Abkürzung für Black, Indigenous and Other People of Color, nicht dieselbe Unterdrückung wie eine weiße Frau. Beide werden natürlich irgendwie diskriminiert, weil sie Frauen sind, aber die schwarze Frau erfährt zusätzliche Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe und anderer Vorurteile, die Personen einfach über sie annehmen aufgrund dessen. Wie zum Beispiel, dass sie gegebenenfalls einen schlechteren Bildungshintergrund hat oder eine bestimmte Nationalität hat. Wenn wir über Diversität und Diskriminierung sprechen, müssen wir diese Dinge also im Kontext zueinander betrachten.
Ja, Kontext ist da ein super Stichwort, weil wir wollen das Ganze natürlich auch in den HR-Kontext einordnen und schauen, was hat das Ganze überhaupt mit HR zu tun. Also ein Unternehmen, die keine eigene Rolle für das Thema haben, also zum Beispiel Diversitätsbeauftragte oder DEIB-ManagerInnen, wird meistens die HR verantwortlich gemacht.
Also es ergibt auch so ein bisschen Sinn, denn hier sitzt man an einer echt großen Schraubstelle. Also sei es das Recruiting von neuen Personen, wo man darauf achtet, dass es möglichst divers gestaltet ist, oder auch als Anlaufstelle für Diskriminierung. Und ja, wenn man irgendwie Probleme im Unternehmen oder mit seinen Führungskräften hat, geht man ja auch zum Beispiel zur HR-Abteilung. Wenn die HR-Abteilung also Maßnahmen im Bereich Diversity machen, dann lässt sich das alles unter dem Begriff Diversity Management packen. Aber was ist Diversity Management denn jetzt genau? Man kann das auch quasi übersetzen mit Vielfaltsmanagement. Also es geht darum, allen Mitarbeitenden irgendwie die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen und ihre volle Leistung entfalten können und auch wollen.
Es beschreibt im Prinzip das Bestreben, die kulturelle, soziale und ethnische Vielfalt im Unternehmen zu fördern und eben die Vorzüge der Diversität eines Unternehmens auch sich nutzbar zu machen. Und Diversity Management schafft also eine Arbeitskultur der Chancengleichheit und damit optimiert man eben auch die Employee Experience. Aber zu den Vorteilen kommen wir später nochmal ein bisschen genauer.
Wichtig ist hier, Vielfalt ist nicht nur ein einzelner Faktor, wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Herkunft. Wir haben ja eben schon die verschiedenen Dimensionen besprochen. Integrative Unternehmen schätzen also ihre Mitarbeitenden als Individuum und quasi als Kombination aus verschiedenen Diversitätsdimensionen. Und sie sehen die Vorzüge in den Unterschieden von Menschen und können so halt auch ihren Unternehmenserfolg in allen Ebenen fördern.
Ja, und Diversity Management im Unternehmen gibt es eben auch als klares Berufsbild. Also es geht dabei um die Konzeption von umfassenden Strategien und das eben um die Potenziale aller Mitarbeitenden zu fördern. Und damit eine Unternehmenskultur aufzubauen mit einer personalen und auch sozialen Vielfalt, die nicht nur anerkannt wird, sondern eben auch im Unternehmen effektiv genutzt wird. Also es geht konkret um die Analyse von spezifischen Kompetenzen und eben auch die Einbeziehung ihrer individuellen Hintergründe der Menschen und auch ihrer Erfahrungen. Und es ist eben damit auch eine Grundlage, um sich als Unternehmen sowohl intern als auch extern weiterzuentwickeln. Also intern eben, um eine offene, soziale und vielfältige Kultur zu schaffen und extern eben auch, um diesen Wettbewerbsvorteil zu sichern, weil man eben gerade im Fachkräftemangel sich da eben auch behaupten muss.
Eine Aufgabe, die man zum Beispiel auch als Diversity Managerin übernehmen kann, ist die Gründung und das Management von unternehmensinternen Interessensgruppen, also zum Beispiel LGBTQ+-Netzwerke oder Frauennetzwerke.
Und Leonie, denkst du, dass denn jedes Unternehmen eine solche Stelle besetzen sollte oder dass es eben eine beauftragte Person dafür geben sollte?
Also eine eigene Stelle ist oft einfach nicht machbar, also realistisch gesehen. Weil gerade in kleineren Unternehmen, ja, ist das schwierig und manchmal halt auch nicht wirklich nötig, eine ganze Stelle dafür zu haben, um da den Überblick zu behalten. Aber ich finde es wichtig, eine beauftragte Person zu haben oder eine Person, die sich für mit einsetzt oder mit an den Entscheidungstisch geholt wird, wenn es um bestimmte Maßnahmen geht, einfach um Input zu liefern und nochmal eine andere Perspektive mit drauf zu bringen. Das heißt aber nicht automatisch, dass diese Person, die dafür beauftragt ist, immer sofort eine Person aus einer marginalisierten Gruppe sein muss. Also das wird tatsächlich auch oft gemacht so, hey, du hast doch die und die Hautfarbe, willst du nicht die Diversitätsbeauftragte sein? Das ist total der falsche Ansatz, weil so können wir auch schnell irgendwie in Tokenismus fallen, also dass eine Person aus einer marginalisierten Gruppe, ja, als Token genutzt wird und nach außen präsentiert wird, um zu zeigen, guck, wir sind doch divers.
Ich glaube halt einfach auch an dieser Stelle, wir machen eben diese internen Interessensgruppen super viel Sinn, weil man so wirklich ganz individuelle und ganz unterschiedliche Menschen mit im Boot hat, sage ich mal. Und ich denke, dass man da eben am ehesten was wirklich für das Diversity Management tun kann. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich so der große Nutzen von Diversity Management? Also ein ganz wesentlicher Faktor, gerade für das Unternehmen selbst, ist eben die Arbeitgeberattraktivität. Also ArbeitnehmerInnen wollen immer mehr in Unternehmen arbeiten, die diese, ich sag mal, fortgeschrittene Perspektive auch vertreten und vor allem auch leben. Also ich spreche da jetzt mal so gerade auch über jüngere Generationen. Und Diversity darf und muss eben nicht nur auf Papier stehen, sondern es muss wirklich gelebt werden, um eben zukünftig Mitarbeitende für sich zu gewinnen. Also das ist, glaube ich, ein Grundsatz, der nicht mehr wegzudenken ist.
Ein weiterer Vorteil ist die Innovationskraft. Viele Studien zeigen nämlich, dass ja durch Diversität natürlich verschiedene Menschen zusammenkommen und so das Wissensnetz auch irgendwie breiter ist und mehr Ideen und Lösungsansätze ja zustande kommen. Heißt, je breiter ein Team aufgestellt ist, desto innovativer kann agiert werden.
Und genauso zahlt Diversity Management eben auch auf die Mitarbeiterzufriedenheit ein. Also wer sich verstanden und auch gewertschätzt fühlt, der ist einfach rundum zufriedener. Und je mehr auch in Diversity Management investiert wird, desto zufriedener sind die Mitarbeitenden auch am Ende und vor allem auch in der Zukunft. Und desto geringer ist letztlich auch die Fluktuationsrate, was sich letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit und den Unternehmenserfolg auswirkt.
Aber neben diesen ganzen, sage ich jetzt mal eher soften Faktoren, gibt es auch die Rechtssicherheit. Und auch rechtstechnisch ist ein ausgeprägtes Diversitätsmanagement entscheidend für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. Weil wir haben das sogenannte AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und je stärker Diversity und Chancengleichheit in einem Unternehmen etabliert ist, desto geringer ist auch das Risiko für rechtliche Verstöße.
Ja, und letztlich zählt natürlich auch das Gesamtbild, also das Markenimage eines Unternehmens und damit auch einhergehend der Wettbewerbsvorteil. Also nicht nur BewerberInnen sehen ein Unternehmen dann deutlich attraktiver, sondern eben auch die wirtschaftliche Zielgruppe. Also die Kunden sind eben viel stärker an ein Unternehmen gebunden, das sich eben für Diversity Management einsetzt.
Allerdings ist Diversity Management auch eine sehr herausfordernde Aufgabe. Also es gibt viele Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Letztens habe ich zum Beispiel auf LinkedIn mit der lieben Berivan über das neue Buch von Asman Gamgami gesprochen. Das Buch heißt BIPOC Diversity Manager in weißen Organisationen. Eine Gratwanderung zwischen Racial Stress und White Fragility. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so. wir können es aber eindeutig empfehlen, sich das Buch mal anzuschauen. Genau, und mit Berivan habe ich darüber geschrieben, Unternehmen wollen Diversity-Maßnahmen, die sagen, hey, wir müssen hier irgendwas machen, aber bis es von Personen kommt, die von fehlenden Maßnahmen tatsächlich betroffen sind.
Ja, ich denke, da ist es halt in vielen Bereichen einfach noch sehr aktivistisch. Das heißt, ganz schnell stößt man dann vor allem auf den oberen Ebenen des Unternehmens auf Grenzen. Und die Mehrheiten fühlen sich halt einfach so, ja, so vom Kopf gestoßen, irgendwie was zu ändern und da eben auch irgendwie Kontrolle in einer gewissen Weise auch abzugeben, weil man eben Privilegien aufbrechen möchte und sichtbar machen möchte. Und da stößt man einfach oft auf Resistenz. Also was wir an dieser Stelle brauchen, sind mehr Allies. Also Menschen, die nicht betroffen sind, die marginalisierte Gruppen mit ihren Mitteln unterstützen können.
Immer wenn ich irgendwie auf einem Event bin oder mit Leuten unterwegs, wo es so ein bisschen darum geht, zum Beispiel um das Thema Gendern oder also einfach um das Thema Inklusion, da versuche ich denen immer vor Augen zu führen und auch mir selbst. Jeder Mensch hat sich zu 99,9% schon mal irgendwann exkludiert gefühlt. Sei es im Kindergarten, in der Schule, am Esstisch, auf der Arbeit, sei es in einem Gespräch, auf einer Party, wo man zum Beispiel irgendwie nicht eingeladen war, whatever. So jede Person kennt dieses Gefühl irgendwie. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das einfach kein schönes Gefühl ist, exkludiert zu werden. So, und jetzt gibt es Leute, die haben jeden Tag dieses Gefühl. Also in den alltäglichsten Situationen. Und das muss ganz schön anstrengend sein, sich jeden Tag exkludiert zu fühlen. Und die Anstrengung, die ich vielleicht in einem Moment empfinde, wo ich umdenken muss oder ein Wort umschreiben muss, oder. Warum nicht diese kleine Anstrengung in Kauf nehmen, damit eine andere Person das Gefühl der Exklusion nicht fühlen muss, damit sie inkludiert wird? Das ist, finde ich, einfach viel schöner für alle. Und ja, zumindest freut es mich mehr, als dass es irgendwie anstrengend für mich ist. Leicht ist es definitiv nicht immer und man macht auch immer mal irgendwie Fehler, wenn es um das Thema Inklusion geht. Und das ist auch okay. Aber versuchen, sich Mühe zu geben, sich auch mal hinterfragen und sich selbst zu korrigieren, das kann man immer machen.
Ja, und nichts anderes ist Diversity Management ja im Prinzip. Rahmenbedingungen schaffen, damit nicht das Gefühl von Exklusion herrscht und jeder wirklich seine individuellen Stärken effektiv nutzen kann. Und für mich ist persönlich, sollte Diversity Management vor allem einen Nutzen haben, die Mitarbeiterzufriedenheit ja, zu stärken, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden wohlfühlen und eben auch ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und natürlich, das wirkt sich auch auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens aus, weil, wie schon gesagt, wenn Mitarbeiter zufriedener sind, dann hat man ein stärkeres Wir-Gefühl und eben auch dann hoffentlich eine geringere Fluktuationsrate. Aber man muss natürlich auch die andere Seite betrachten, also vor allem diesen Wettbewerbsvorteil, über den wir auch schon gesprochen haben. Gerade potenzielle BewerberInnen schafft man eben auch genau diesen Raum. Einen Raum, in dem sich jeder gesehen fühlt und jeder sein Potenzial voll ausschöpfen kann. Und ich sag mal, gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel könnte man wirklich, zumindest für mich persönlich sagen, es ist ein Muss. Und am Ende sehe ich es so, dass es für alle nur Vorteile bringt.
Wie können Unternehmen denn jetzt vorgehen, um Diversity Management zu implementieren? Hier braucht es auf jeden Fall ein strategisches Vorgehen. Es handelt sich nämlich nicht um einfach ein einmaliges Projekt mit einem Schlussdatum, was irgendwann fertig ist, sondern es handelt sich um ja quasi einen ewigen Prozess und auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wenn man hier Buzzwörter raushauen will, der in die Wurzeln der Unternehmenskultur ja verankert werden muss.
Ja, und im ersten Schritt geht es vor allem darum, Mitarbeitende abzuholen. Also ein Diversity-Management-Konzept kann nur funktionieren, wenn alle bereit sind, es umzusetzen. Also vor allem auch auf allen Ebenen und insbesondere eben im Führungsbereich, weil es fällt Mitarbeitenden einfach leichter, Führungskräften in dem Bereich dann auch zu folgen, wenn sie mit einem guten Beispiel vorangehen. Und da lassen sie sich dann eben auch sehr, sehr gut inspirieren. Und nur wenn wirklich alle bereit sind, im Unternehmen etwas zu ändern, dann kann es eben auch langfristig erfolgreich sein.
Im zweiten Schritt müssen Arbeitgeber dann Ziele definieren für das Diversity Management. Und das sind auch keine starren Ziele. Also es sind sehr dynamische, die sich über ja, die Zeit auch ändern können und erweitern können und angepasst werden können. Ziele könnten zum Beispiel sein, die Verbesserung der Fluktuationsrate, eine höhere Mitarbeitendenzufriedenheit oder einfach die Entwicklung von Innovationen.
Ja, und anhand der Ziele müssen dann eben auch Maßnahmen abgeleitet werden können. Also die Ziele sind sozusagen die Grundlage und die Maßnahmen können super individuell sein. Also sie richten sich, wie gesagt, in erster Linie nach den Zielen. Eine Maßnahme kann zum Beispiel sein die Innovationsentwicklung. Also, dass man den Austausch zwischen den Mitarbeitenden fördert, beispielsweise durch Workshops unterschiedlichster Mitarbeitergruppen und das trägt eben auch zusätzlich dazu bei, dass sich Mitarbeitende besser kennenlernen und auch integriert fühlen.
Sobald man die Maßnahmen festgelegt hat, was man machen möchte, sollte man die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen klären. Diversity Management ist ja, wie wir bereits gesagt haben, oft im HR-Bereich ansässig. Aber es reicht bei Diversity-Konzepten oft darüber hinaus, also über die HR-Abteilung hinaus. Da könnte zum Beispiel auch, können Aufgaben beim Lead-Management oder bei der Gleichstellungsbeauftragten liegen. Oft sind auch interdisziplinäre interne Communities verantwortlich, wie wir sie schon bereits genannt haben.
Ja, und letztlich geht es dann in diesem langen, langen Prozess auch darum zu schauen, ist das Ganze überhaupt erfolgreich? Also je nach Zielen muss da wirklich geschaut werden, verspricht sich diese Maßnahme den gewünschten Erfolg? Also wie zum Beispiel jetzt eine sinkende Fluktuationsrate. Und da kann eine ganz wichtige Maßnahme oder auch sinnvolle Maßnahme sein, dass man wirklich die Mitarbeitenden befragt. So fühlen sie sich nicht nur informiert, sondern können sich eben auch wieder aktiv daran beteiligen und fühlen sich integriert.
Um das Ganze für euch etwas greifbarer zu machen, haben wir mal zwei Beispiele rausgesucht, die im Rahmen des Diversity Managements auftreten könnten.
Was jedoch super wichtig ist, also wie bei fast allen Projekten, kann man zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Maßnahmen unterscheiden. Was jetzt nicht heißt, dass bestimmte Maßnahmen zuerst umgesetzt werden sollten oder andere Maßnahmen weniger wichtig sind, sondern es sollte einfach viel mehr danach geschaut werden, welches Ziel möchte man erreichen und das muss klar definiert sein. Oft ist es dann auch eben auch eine Mischung aus den verschiedensten Maßnahmen, die dann eben letztlich zum gewünschten Ziel beitragen.
Unser erstes Beispiel, was wir mitgebracht haben, was sich recht leicht implementieren lässt und auch eher eine kurzfristige Maßnahme ist, ist zum Beispiel ein gemeinsames Mittagessen zum Thema Diversity, also so eine Art Lunch and Learn. Dafür könnten zum Beispiel die Mitarbeitenden selbst angeregt werden, beizutragen und ihre Erfolgsgeschichten und ihre Perspektiven zu teilen. Oder es könnten auch Gäste und ExpertInnen eingeladen werden, die dann was zum Thema erzählen oder aufklären. Aber im Fokus sollte einfach stehen, dieses wichtige Thema ja, darauf aufmerksam zu machen und alle Menschen im Unternehmen da miteinander zu verbinden. Denn oft gehen solche gemeinsamen Veranstaltungen über das hinaus, was sie eigentlich sind. Also man kommt ins Gespräch, hat das Gefühl, gehört zu werden und bildet einfach einen Raum für Offenheit und Vielfältigkeit.
Ja, und ich glaube auch so gegen so ein gesponsertes Mittagessen mit dem ganzen Team, da sagt ja auch keiner was. Als zweites Beispiel haben wir für euch flexible Arbeitszeitmodelle mitgebracht. Also ich bin ganz ehrlich, für mich betraf das Thema Diversity oft nur die ethnischen Herkünfte oder auch die Nationalitäten. Und was ich aber eben lernen durfte, ist, dass es halt weit über das hinausgeht, also wie wir es mit den Dimensionen ja auch schon erklärt haben. Also darunter fallen zum Beispiel auch Eltern, Stichwort Vereinbarkeit, Familie und Beruf oder auch Karrierechancen oder auch verschiedene Gender oder Sexual Identities, für die ein Safer Space geschaffen werden sollte.
Kurz dazu, hier kursieren nämlich verschiedene Begriffe in der Community, wie zum Beispiel Safe Spaces, Safe Fair Spaces oder sogar Braver Spaces. Bei allen geht es darum, eine sichere Atmosphäre für alle zu schaffen. Allerdings ist es so gut wie nie möglich, einen 100%ig sicheren Raum zu schaffen, in dem sich alle sicher fühlen, auch bezogen auf alle Dimensionen. Und nur Sicherheit sollte auch nicht das Ziel sein, sondern auch die Förderung und so Encouragement von diesen Personen.
Ja, und da sieht man auch einfach nochmal, Diversity Management kann also auch genauso gut heißen, flexible Arbeitszeitmodelle zu schaffen, die es allen Mitarbeitenden ermöglicht, ihr Potenzial voll zu entfalten, weil sie eben Familie und Karriere miteinander in Einklang bringen können und damit auch die gleichen Karriereentwicklungsmöglichkeiten haben wie alle anderen Mitarbeitenden.
Um nochmal tiefer in das Thema reinzugehen, haben wir uns wieder eine Gastexpertin dazu geholt. Und in dieser Folge ist das die liebe Nathalie Marie Perez-Sievers. Und sie stellt sich und was sie macht am besten einmal kurz selbst vor.
Hey ihr beiden, ich freue mich ganz, ganz doll auf euch und ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich bin Nathalie Marie Perez-Sievers, meine Pronomen sind sie, ihr und ich habe The People Hub und The Diversity Hub gegründet. Das sind im Grunde zwei Beratungsfirmen und gemeinsam mit einem Kollektiv bestehend aus smarten Personen, ja, unterstützen wir Organisationen dabei, nachhaltige und strategische Diversity, Equity, Inclusion und Belonging-Maßnahmen zu entwickeln und diese vor allem als festen Bestandteil ihrer Unternehmenskultur zu etablieren. Besonders wichtig dabei ist uns eine machtkritische und intersektionale Perspektive. Unser Ziel ist es, Organisationen zu befähigen, sich selbst zu transformieren und eine Kultur zu entwickeln, in der Vielfalt und Inklusion ja mehr als nur schriftliche Werte sind. Sie werden dann zur täglichen Praxis. Und wir sind vor allem mehr als BeraterInnen. Wir sehen uns als SparringspartnerInnen und WegbegleiterInnen auf der Reise vieler verschiedener Organisationen zu einem Arbeitsumfeld, das Vielfalt feiert und vor allem auch fördert.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und uns von deinen Erfahrungen erzählst. Und was hat dich dazu bewegt, ja, den kurzen Begriff D, E, I und B nicht nur selbst zu leben, sondern andere Unternehmen dabei zu unterstützen, es bei sich als festen Bestandteil zu etablieren?
Meine Motivation, Diversity, Equity and Inclusion und Belonging nicht nur für mich zu leben, sondern Unternehmen dabei zu unterstützen, die D&B aktiv in ihrem Unternehmen einzubinden, hat durchaus viele Hintergründe. Eine wesentliche Erfahrung war, dass ich selbst oft an Grenzen gestoßen bin, als ich versuchte, in heterogenen Arbeitsumfeldern meinen Platz zu finden. Ja, diese persönlichen Erlebnisse haben mich sensibler gemacht für Ungerechtigkeiten, die viele Menschen im Arbeitsumfeld erleben und erfahren. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass Diversity, Equity and Inclusion Belonging kein Selbstzweck ist, sondern eine ungenutzte Ressource in den meisten Organisationen. Was mich persönlich stört, ist, dass viele Beratungsfirmen ja so diese wirtschaftlichen Vorteile in den Vordergrund stellen. Davon sehe ich persönlich komplett ab, denn es geht um viel mehr. Es geht um Grundrechte, also um Menschenrechte. Der Arbeitsplatz sollte ein sicherer Ort sein, an dem jede Person die gleichen Chancen hat, sich weiterzuentwickeln und vor allem sich selbst zu sein. Es geht darum, Diskriminierung entgegenzuwirken. Und das ist nicht nur so ein moralisches Anliegen, sondern vor allem auch ein rechtliches. So, wir wissen, in Deutschland greift das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das vor allem den rechtlichen Rahmen vorgibt, um alle Menschen vor Diskriminierungen am Arbeitsplatz zu schützen. Aber ein Gesetz allein reicht nicht aus. Es braucht eine proaktive Haltung der Organisation. Meine Arbeit zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu helfen, diesen rechtlichen Rahmen nicht nur zu erfüllen, sondern vor allem darüber hinauszugehen, nämlich echte und nachhaltige Veränderung zu schaffen. Es geht um strukturelle Diskriminierung, die tief in vielen Unternehmensprozessen verwurzelt ist. Sei es, wenn wir einen Blick auf Recruiting-Prozesse werfen, hin zu Beförderung oder auch weitere tägliche Entscheidungsprozesse. Ja, solche diskriminierenden Strukturen müssen erkannt und bewusst aufgebrochen werden. Deshalb begleite ich Unternehmen strategisch dabei, eine umfassende Diversity, Equity and Inclusion und Belonging Strategie zu entwickeln. Und diese Strategien umfassen konkrete Maßnahmen, die über reine Trainings hinausgehen. Diversity, Equity and Inclusion und Belonging ist kein nice to have oder einfach nur so irgendwie ein Projekt. Es ist ein grundlegendes Prinzip und vor allem eine Haltung, ja, die in allen Unternehmensprozessen integriert werden müssen.
Ja, das ist super spannend, weil wir hier vor unserem Gespräch auch viele dieser wirtschaftlichen Vorteile genannt haben. Aber du hast natürlich total recht, da steckt einfach noch sehr viel mehr hinter. Was macht dir denn am meisten Spaß bei deiner Arbeit mit Diversity, Equity, Inclusion und Belonging?
Ich persönlich mag diese Frage voll, denn neben ja, all diesen schweren Themen und diesen Gruppendynamiken, die ich doch sehr, sehr oft wahrnehme, habe ich ganz, ganz viel Spaß an meiner Arbeit. Am meisten Spaß macht mir die Transformation, die ich bei Menschen und Organisationen sehe. Es ist unglaublich, wenn man miterlebt, wie tief verwurzelte Vorurteile beispielsweise so langsam ans Licht kommen und bewusst gemacht werden. Viele Menschen erkennen erst durch diese Arbeit, wie strukturelle Diskriminierung in ihren eigenen Organisationen funktioniert. Oft natürlich unbewusst, aber umso wirkungsvoller. Es ist ein ständiger Lernprozess, der nicht nur das Verhalten einzelner Menschen verändert, sondern ganze Unternehmenskulturen. Ja, die Arbeit rund um Diversity, Equity and Inclusion und Belonging ist nicht immer leicht, weil sie vor allem ja so unbequeme Wahrheiten erfordert. Das erfordert Organisationen und einzelne Personen ab, dass sie sich diesen Wahrheiten stellen und ja bestehende Strukturen in Frage stellen. Und ich persönlich habe Spaß daran, gemeinsam all das sichtbar zu machen und vor allem Räume zu schaffen, um all das auch besprechbar zu machen. Und genau das, ja, macht mir Spaß. Es ist so bedeutsam, es lohnt sich, denn ich weiß, es geht um eine langfristige Veränderung, die nicht nur Menschen, sondern auch Unternehmen stärkt. Ja, und was mich besonders begeistert, ist, dass ich durch meine Beratungsarbeit Unternehmen dabei unterstützen darf, dass ich sie begleiten darf und dass echte und nachhaltige Veränderung einhergeht. Ja, es macht mir Freude zu sehen, wenn all das, was Unternehmen oder all die Organisationen ausarbeiten, und dann auch umsetzen, dann wirklich auch nachhaltig sichtbar wird.
Das klingt echt erfüllend. Also viele Leute wissen oft gar nicht, dass sie diese verschiedenen Biases haben und sind froh und inspiriert, wenn sie darüber aufgeklärt werden. Was ist denn ein Aspekt im Diversity Management, der bisher noch nicht genug Aufmerksamkeit erhält?
Es gibt meiner Meinung nach so 2 bis 3 Aspekte im Diversity Management, die bisher noch nicht genug Aufmerksamkeit erhalten. Ein Aspekt, der noch nicht genug Aufmerksamkeit erhält, ist die soziale Herkunft. Meiner Meinung nach wird oft übersehen, dass die soziale Herkunft eine große Rolle spielt, wenn es um Zugangschancen und Aufstiegsmöglichkeiten geht. Menschen, die aus weniger privilegierten Verhältnissen kommen, stoßen ganz oft auf Barrieren, sei es in Bezug auf Netzwerke, Bildung oder die finanzielle Absicherung. Ein oft übersehener Bereich im Diversity Management ist die Neurodiversität. Also neurodiverse Menschen wie solche mit ADS, Autismus oder auch Hochbegabung haben nicht immer die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um, sage ich mal, in vermeintlich traditionellen Arbeitsstrukturen erfolgreich zu sein. Und dabei ist wichtig zu erkennen, dass all diese Menschen nicht in vorhandene Strukturen passen müssen. Es geht hier nicht um ein Puzzle, denn meiner Meinung nach sollten vielmehr die Unternehmen, also all die Organisationen, ihre Strukturen anpassen, um die Vielfalt neurodiverser Denkweisen und Fähigkeiten voll zu nutzen. Eine wirklich inklusive Arbeitsumgebung bedeutet, flexible Modelle zu schaffen und sicherzustellen, dass alle Mitarbeitende ihr Potenzial entfalten können. Und als dritten Aspekt würde ich nochmal so 2 Themen mit reingeben, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Aber was mir im Diversity Management auch noch ganz oft fehlt, ist das Thema Intersektionalität und vor allem eine machtkritische und diskriminierungskritische Perspektive. Das sollte definitiv noch im Diversity Management viel öfter Prioritäten bekommen. Denn Unternehmen sollten meiner Meinung nach nicht nur einzelne Diversitätsdimensionen betrachten, sondern auch die Komplexität von Mehrfachdiskriminierung verstehen, um vor allem richtig wirkungsvolle und nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln und auch umzusetzen.
Also ich finde es super toll, dass du diese vernachlässigten Dimensionen beziehungsweise auch Zusatzfaktoren wie zum Beispiel Intersektionalität nochmal betonst, weil ich beschäftige mich zum Beispiel auch sehr viel mit dem Thema Neurodiversität beziehungsweise Neurodivergenz. Und ich habe jetzt schon öfter gehört, dass vielen Leuten diese Begriffe tatsächlich noch gar nichts sagen. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen der Umsetzung von Diversity-Maßnahmen?
Oh ja, es gibt einige Herausforderungen, wenn man an die Umsetzung von Diversity-Maßnahmen denkt. Eine der größten Herausforderungen liegt in der menschlichen Natur, also bei dem Thema Veränderung. Denn Veränderung macht den meisten Menschen so gar keinen Spaß und sie macht den meisten Menschen vor allem auch Angst. Auch wenn die Vorteile von Diversity-Maßnahmen auf der Hand liegen und alle davon profitieren, gibt es oft ganz viele Widerstände. Warum ist dem so? Weil die bestehenden Strukturen in Frage gestellt werden. Es kann durchaus passieren, dass viele Mitarbeitende, beispielsweise auch Führungskräfte, vielleicht das Gefühl haben, dass sie vermeintlich etwas verlieren könnten, wenn, sage ich mal so, die Spielregeln der Organisation verändert werden. Auch unbewusste Vorurteile spielen hier eine große Rolle. Wir alle haben sie und diese zu überwinden ist ein Prozess, der Zeit und vor allem auch Mühe erfordert. Ja, ich sehe so ein zweites Thema oder eine weitere Herausforderung, sage ich mal, ist die Messbarkeit. Oftmals ist es schwer, den Erfolg von Diversity-Maßnahmen direkt zu quantifizieren. Unternehmen wollen Resultate sehen und es kann schlichtweg schwierig sein, aufzuzeigen, dass diese langfristige kulturelle Veränderung nicht sofort in Zahlen und Daten messbar ist. Hier braucht es Geduld und den Willen, kontinuierlich daran zu arbeiten und nicht immer auf KPIs zu setzen. Das ist so meine persönliche Meinung dazu.
Okay, gerade den menschlichen Aspekt stelle ich mir auch echt als große Herausforderung vor. Aber wenn letztlich alle bereit sind, etwas zu verändern, gibt es dann etwas, was man unbedingt vermeiden sollte, wenn es um Diversity Management geht?
Oh, es gibt einiges, was man vermeiden sollte, wenn es um Diversity Management geht. So einen großen Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ist es, Diversity Management rein aus einer Image-Perspektive anzugehen. Wenn Diversity, Equity and Inclusion, Belonging nur deshalb angegangen wird, um einen vermeintlichen guten Eindruck zu hinterlassen oder weil es gerade, in Mode ist, ist es rein performativ. So, es schafft absolut kein Vertrauen, sondern führt eher zu Zynismus und dem Gefühl, dass es sich um leere Versprechen handelt. Also wer es nur für einen kurzen Moment machen möchte, wenn ich jetzt beispielsweise an den Pride Month denke und Unternehmen dann mit all den Rainbow Flags rausgehen, aber sonst das ganze Jahr über nichts für queere Personen im Unternehmen umsetzen, dann ist es schlichtweg performativ. Denn es geht beim Diversity Management um echte und nachhaltige Veränderung. Es geht darum, diese zu schaffen. Und es geht nicht darum, es geht nicht um Tokenism oder um symbolische Gesten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man nachhaltig Diversity Management umsetzen möchte, auch dran bleibt und es nicht nur kurzfristig irgendwie wie so ein aufpolierendes Image irgendwie handhabt. Davon würde ich absolut absehen und auch abraten.
Damit Diversity Management nachhaltig ist, müssen ja alle irgendwie on board sein. Nehmen wir jetzt mal an, ein Unternehmen möchte Diversity Management aktiv betreiben und hat verschiedene Ziele sowie Maßnahmen festgelegt. Nun sind jedoch einige MitarbeiterInnen nicht damit einverstanden. Wie geht man am besten mit so einer Situation um?
Ich mag die Frage sehr und dabei sind mir direkt so einige Gedanken hochgekommen. Denn das scheint echt eine Herausforderung zu sein und auch eine Herausforderung, die vermutlich einige Organisationen haben. Der erste Schritt ist, die Mitarbeitenden in einen Dialog einzubinden. Denn mir stellt sich so die Frage, warum gibt es Widerstände? Warum sind diese vorhanden? Oft basieren, Widerstände auf Missverständnissen oder vor allem auch auf Ängste vor Veränderung. Dabei finde ich persönlich wichtig, ist es transparent zu kommunizieren und auch transparent wiederzugeben, warum diese Maßnahmen notwendig sind und vor allem, welche Vorteile sie für alle Beteiligten haben. So kann es dabei vielleicht auch helfen, Personen mit abzuholen, einzubinden, sukzessiv Maßnahmen umzusetzen. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, wenn wir über Maßnahmen sprechen, zu schauen, haben wir ERGs, also Employee Resource Groups, das sind ja so Mitarbeitenden-Netzwerke, dass man diese natürlich auch aktiv einbindet. Ja, ich finde die Frage super spannend, denn da gilt es, Räume zu schaffen, Räume, die Themen besprechbar machen und Gefühl dafür zu bekommen und nicht nur ein Gefühl, sondern sehr klar zu erfahren, warum Widerstände vorhanden sind und warum Mitarbeitende mit gewissen Maßnahmen nicht einverstanden sind.
Gibt es noch weitere Maßnahmen, um die Bereitschaft und das Verständnis von Diversity-Maßnahmen im Unternehmen zu etablieren?
Das ist diese Frage umtreibt vermutlich auch sehr, sehr viele Unternehmen. Also wie man eine Bereitschaft schafft, ne, für Diversity-Management. Ich persönlich finde es ganz wichtig, dass das Leadership vorangeht. Also es steht und fällt mit dem Leadership. Wenn das Management, wenn die Führungskräfte all die Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging ernst nehmen, klare Signale senden und es vor allem auch selbst vorleben, sind die Chancen viel größer, dass auch die restlichen Mitarbeitenden mitziehen und auch eine kontinuierliche Kommunikation und Schulung beispielsweise sind essentiell. Ich hatte es, glaube ich, schon einmal gesagt, man sollte Diversity, Equity, Inclusion und Belonging nicht als einmalige Kampagne behandeln oder wie so ein einmaliges Projekt. Man sollte Diversity, Equity and Inclusion and Belonging als festen Bestandteil der Unternehmenskultur etablieren. Ja, ein weiterer Schlüssel ist Erfolgsgeschichten zu teilen. Also immer wieder in kleinen Steps die Kommunikation intern zu tätigen und darüber zu berichten, was überhaupt die Organisation umsetzt. Das schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und es zeigt, dass die Maßnahmen auch Wirkung haben. Denn am Ende geht es da darum, eine Kultur des gegenseitigen Respekts zu fördern, in der jede Person die Möglichkeit hat, gehört zu werden, respektiert wird und vor allem auch wertgeschätzt wird.
Wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, was man alles vermeiden sollte und wie man bestimmte Dinge richtig macht. Aber was wäre so deine Wunschvorstellung, wenn du an Diversity in Unternehmen denkst?
Oh, meine Wunschvorstellung, wenn ich an Diversity in Unternehmen denke. Meine Wunschvorstellung wäre eine Arbeitswelt, in der Diversity, Equity, Inclusion und Belonging so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen. Ich weiß, das ist so ein richtig richtig tolle Wunschvorstellung. Aber in dieser Welt ist die Chancengerechtigkeit sowas von gegeben und Unternehmen sind dann nicht mehr darum bemüht, sag ich mal, Diversität zu erreichen und sehen es nicht wie eine Checkbox. So in dieser Welt, von der ich gerade spreche, ist Diversity, Equity and Inclusion, Belonging ein integraler Bestandteil der DNA der Organisation. Das bedeutet, dass alle Stimmen gehört werden und jede Person, ja, gesehen wird. Das ist es letztendlich.
Und wenn du jetzt so an die nähere Zukunft denkst, wo siehst du da das größte Potenzial für engagierte Unternehmen?
Es gibt super viele Potenziale, die ich für engagierte Unternehmen in der Zukunft sehe. Unternehmen, die Diversity, Equity and Inclusion, Belonging ernst nehmen, werden meiner Meinung nach langfristig klar im Vorteil sein. Sie ziehen nicht nur die besten Talente an, sondern haben auch eine innovative und vor allem resiliente Kultur. Vielfalt führt zu besseren Lösungen und fördert die Kreativität. Zudem wird die Zukunft der Arbeit immer globaler und digitaler. Es geht nicht um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern um gesellschaftlichen Fortschritt. Es geht um Haltung. Unternehmen, die heute in Diversity, Equity and Inclusion und Belonging investieren, bauen nicht nur eine erfolgreiche Zukunft für sich selbst, sondern auch eine gerechte Welt für alle.
Ja, danke nochmal, Nathalie, dass du in dieser Folge mit dabei warst. Normalerweise haben wir in jeder ABCDER-Folge ja auch so ein kleines LinkedIn-Segment, wo wir Input aus unserer Community reinholen. Ausnahmsweise haben wir hier aber das mal anders gelöst, denn für dieses Thema wollen wir euch verschiedene Accounts vorstellen, denen ihr unbedingt folgen solltet.
Ja, weil neben Nathalie gibt es unglaublich viele Initiativen und Personen, die man beim Thema Diversität im Auge haben sollte. Es ist also unmöglich, jetzt hier einfach mal alle zu nennen.
Deswegen haben wir für euch eine Übersicht zusammengestellt, damit ihr euren LinkedIn-Feed einfach bunter und diverser gestalten könnt.
Und das ist auch ein super Weg, um mehr über verschiedene Dimensionen zu erfahren.
Die Übersicht findet ihr wie immer auf unseren abc.de/hr LinkedIn und kommentiert hier auch gerne, welche Diversity-Maßnahmen ihr so in euren Unternehmen habt und welchen Personen man aus eurer Sicht unbedingt folgen sollte.
Ja, und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Nächstes Mal soll es um den Buchstaben E gehen, E wie Employer Branding, weil es Leonies Lieblingsthema ist.
Yay!
Aber trotzdem auf LinkedIn drauf achten, denn wir werden viel Input von euch einholen und ihr dürft alle eure Fragen stellen, die euch schon immer auf der Seele brennen.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euren ganzen Input und eure Fragen. Denn, ja, wie Michelle schon meinte, es ist mein Lieblingsthema. Deswegen haben wir jetzt einfach mal entschieden, dass es das Thema der nächsten Folge wird.
Ja, und damit freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.
Dieser Podcast wird gesponsert durch die VLG HR, deine Anlaufstelle für HR-Softwarelösungen.
Und HRCC, dein Partner für Employer Branding und Personalentwicklung.
Du willst mitbestimmen, was das nächste Thema ist, mitdiskutieren und vielleicht sogar in der nächsten Folge erwähnt werden?
Dann folge uns jetzt auf LinkedIn. Alle Links findest du in der Beschreibung.